Wir möchten uns ganz herzlich begrüßen im wunderbaren Namen Jesus Christus. Er ist der Grund, warum wir heute Abend zusammen sind. Das Thema von heute Abend ist eigentlich sehr kurz und sehr wichtig. Ich habe gesagt, es besteht aus einem Wort. Ich sage, eigentlich besteht es aus zwei Worten. Und zwar geht es mir heute um das Thema biblische Gedankenhygiene. Wisst ihr, das größte Schlachtfeld im Leben eines Menschen ist das Schlachtfeld der Gedanken. Und wer diese Gedanken im Griff hat, der hat uns im Griff. Ich habe den Freund gelesen, den neuen Freund von Charles Reichenbach. Im Editorial hat er einen Satz aufgeschrieben, der sehr gut passt zum heutigen Abend. Er hat geschrieben, ja, dein Gehirn ist das Zentralorgan deines Lebensglücks. Dein Gehirn ist das Zentralorgan deines Lebensglücks. Und wisst ihr, manchmal geht es mir so, dass ich ein Thema auf dem Herzen habe und über Wochen, über Monate darüber nachdenke und dass mir dieses Thema nicht mehr aus meinem Sinn kommt. Es läuft mir nach. Immer und immer wieder werde ich konfrontiert in meinem eigenen Leben oder in Beratungs-, in Seelsorgesituationen mit diesem Thema. Und Gottes Wort hat uns enorm viel zu sagen zu diesem Thema. Ich habe ein Buch, das ich euch schnell zeigen möchte, das mir sehr geholfen hat. Es ist von einer amerikanischen Ärztin geschrieben. Dr. Carolyn Leif hat ein Buch geschrieben mit dem bezeichnenden Titel »Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet?« »Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet?« Und sie spricht in diesem Buch über diese sogenannten toxischen Gedanken. Verstehen wir das Wort toxisch? Toxologie, das heißt eigentlich Gift. Und Dr. Caroline Leif hat eine Dissertation geschrieben. Sie hat jahrzehntelang über diese Gedanken nachgedacht. Sie ist eine gläubige Ärztin. Und ich möchte euch nur einen kleinen Abschnitt lesen. Und dieses Buch ist sehr empfehlenswert, weil es mir unglaublich viel geholfen hat, das zu verstehen, was eigentlich hier in unseren Gedanken und in unseren Emotionen abläuft. Ein ganz kurzer Ausschnitt aus diesem Buch. Sie hat geschrieben, wenn wir anfangen zu begreifen, wie ein Gedanke unsere Gefühle und unseren Körper formt und beeinflusst, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können zulassen, dass unsere Gedanken toxisch und giftig werden. Oder wir können unseren Gedanken, unseren negativen Gedanken, das Gift entziehen, wodurch wiederum unsere emotionale Stabilität verbessert wird und sogar unsere körperliche Gesundheit wiederhergestellt wird. Dann hat sie in diesem Buch diese Gedanken, diese vergiftenden Gedanken zusammengetragen und ist auf 12 gekommen und hat das genannt, das dreckige Dutzend. Und zwar, das sind alles Gedanken, die wir in unserem Leben zulassen, die aber unser Herz vergiften und uns krank machen. Und eines dieses dreckigen Dutzends ist die Unversöhnlichkeit. Wir haben keine Ahnung, was in unseren Gedanken passiert, wie unsere Gedanken vergiftet werden, wenn wir in einer Haltung der Unversöhnlichkeit einem anderen Menschen gegenüber leben. Wir haben keine Ahnung. Wenn wir nur ein wenig Ahnung hätten, würden wir sofort diesen Gedanken, diesen negativen, giftigen, zersetzenden Gedanken hinausschmeißen aus unserem Körper. Und sie hat ein System entwickelt und das heißt das Brain Sweep, das Ausfegen dieser negativen Gedanken. Und ich habe mir mal die Zeit genommen, die Bibel zu fragen, was sagt uns die Bibel zu diesem Thema? Und ich bin erstaunt, wie viel wir in diesem Wort Gottes haben und auch wie wir mit diesen Gedanken umgehen können. Wir haben das Wort Gottes. Und wenn wir dieses Wort Gottes anwenden, dann finden wir hier einen Leitfaden, wie wir mit diesen Gedanken umgehen und wie wir verhindern können, dass diese giftigen, toxischen Gedanken hineinkommen in unser Herz. Ich möchte heute Abend beginnen mit den Sprüchen Salomos. Und jetzt möchte ich ein paar Verse lesen aus den Sprüchen Kapitel 4. Sprüche Kapitel 4, Vers 13, 15 und dann noch die Verse 20 bis 27. Und hier finden wir schon eine Anleitung im Zusammenhang mit der Frage, wie können wir gute Gedanken in unseren Herzen haben. Da heißt es, ich lese ab Vers 13 von Sprüche 4. Halte fest an der Unterweisung, also an der Lehre des Wortes Gottes. Lass sie nicht los. Bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Die Unterweisung Gottes ist dein Leben. Vers 15. Meide ihn, den Weg, dem Pfad der Gottlosen, überschreite ihn nicht einmal, weiche davon und gehe vorüber. Und jetzt ab Vers 20. Und da sind mir Dinge groß geworden. Und wisst ihr, wir machen oft einen Fehler, dass wir Bibelverse lesen und nicht uns Gedanken machen darüber, was wir gelesen haben. Dass wir uns nicht Gedanken darüber machen, was das eigentlich für eine Bedeutung hat für unser Leben. Und dann wundern wir uns, warum wir immer gleich weit sind im Glauben, warum wir nicht wachsen im Glauben, weil wir dem Wort Gottes nicht Raum geben in unseren Herzen. Denn das Wort Gottes ist das, das unsere Gedanken neu macht und verändert. Jetzt hör mal gut zu. Hier heißt es ab Vers 20, mein Sohn, achte auf meine Worte. Für mich ist das das Wort Gottes. Die Bibel sagt, achte auf meine Unterweisung. Achte auf mein Wort. Und jetzt kommt ein ganz spannendes Wort. das ich immer überlesen habe und wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich gemerkt, wie wichtig, dass diese drei Worte sind. Sie heißen nämlich, neige dein Ohr zu meinen Reden. Was bedeutet das? Wenn ich mein Ohr neige, dann heißt das folgendermaßen, wenn ich jemandem mein Ohr neige, dann kann ich das so machen. Ich neige mein Ohr. Wohin neige ich mein Ohr? Ich neige mein Ohr an den Mund Gottes. Ich neige mein Ohr zu den Reden von Gottes Wort. Ich neige mein Ohr zur Bibel. Und dann sagt er weiter, lass diese Unterweisung nie von deinen Augen weichen. Nächstes Vers, bewahre sie. Wo bewahre sie? Im Innersten deines Herzens. Bewahre das Wort Gottes im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Also seelische Gesundheit hängt sehr damit zusammen, mit dem Ohr neigen zu den Geboten und Weisungen Gottes. Denn die machen uns weise, machen uns klug. Und jetzt heißt es im Vers 23, mehr als alles andere sollen wir was? Mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden seien fern von dir. Und jetzt kommt etwas unglaublich Wichtiges. Und da möchte ich euch, liebe Männer, ansprechen, weil hier, ich bin ein Mann und ich bin da sehr angesprochen worden, weil das ist etwas unglaublich Wichtiges. Hier schreibt Salomo, lass deine Augen geradeaus schauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Wisst ihr, es ist manchmal so unglaublich schwierig für uns Männer, klar zu denken, wenn du in einer, bei uns in Winterthur ist eine große Stadt und da läufst du im Hochsommer die Marktgasse runter, da musst du manchmal blind sein, weil da manchmal Menschen, weibliche Wesen umherlaufen, wo ich gedacht habe, Menschenskind, die haben etwas verloren. Weißt du, was sie verloren haben? Ihre Würde. Und jetzt sagt hier, lass deine Augen gerade ausblicken. Deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor Augen ist. Mache dir Bahn, die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Und jetzt, als ich diesen Vers las, lass deine Augen gerade ausschauen, da ist mir ein Vers von Hiob in den Sinn gekommen. Ich habe zuerst überlegt, wer hat jetzt das gesagt? Zum Glück habe ich eine gute Konkordanz. Und Hiob hat in diesem Zusammenhang mit dem Thema Augen oder Augenlust Folgendes gesagt. Ich hatte einen Bund geschlossen. Mit was? Mit meinen Augen, damit sie ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicken. Hiob hat gesagt, ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht. Das ist unglaublich wichtig. Ich möchte noch einmal zum Thema mein Ohr der Weisung Gottes neigen. Ich war heute Morgen im Gottesdienst in Winterthur und wieder und immer wieder und immer wieder komme ich auf dieses Wort hören. Kannst du noch hören? In der Offenbarung lesen wir nach jedem Sendschreiben, wer Ohren hat, der höre, was den Geist den Gemeinden sagt. Dieses Wort vom unser Kopf den Weisungen Gottes zu neigen, finden wir wieder im alttestamentlichen Buch Jeremia. Im Buch Jeremia möchte ich nur zwei Verse lesen, Vers 23 und 24. Und hier spricht Gott zum Volk Israel und sagt, ich habe mit dir geredet, aber dein Herz ist verstockt. Oder volkstümlich gesagt, du hast deine Ohren auf Durchzug gestellt. Wisst ihr, was das heißt, auf Durchzug gestellt? Wir haben ja vier Kinder und wenn meine Frau gerufen hat, Kinderlein, kommt essen. Nach dreimaligem Rufen, ich habe nichts gehört. Weißt du, du hörst nur das, was du gerne möchtest. Aber wisst ihr, das ist genau das Gleiche bei uns. Wenn Gott uns etwas zeigt, dann können wir entweder es hören oder wir können es überhören. Jeremia sagt hier zum, Gott sagt zum Volk durch Jeremia, sondern dieses Wort habe ich ihnen befohlen. Gehorcht meine Stimme, so will ich euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergeht. Aber sie gehorchten nicht und neigten mir ihre Ohren nicht zu, sondern sie wandelten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Haben wir noch die Fähigkeit, auf Gottes Wort zu hören? Ist es bei uns noch so, dass das Wort Gottes so in unsere Herzen hineinspricht, dass es uns nicht mehr los wird, dass wir das nicht mehr loswerden, dass wir merken, hier möchte Gott in meinem Leben eine Veränderung. Und ich komme in meinem Glaubensleben nicht weiter, wenn ich diese Aufgabe nicht erfülle. Wir müssen sehr, sehr Acht haben, was uns Gottes Wort sagt. Und jetzt habe ich mir die nächste Frage gestellt. Warum sagt Paulus, Salomo, Entschuldigung, warum sagt Salomo, mehr als alles andere achte auf dein Herz? Wenn ich jetzt mal euch fragen würde, was denkt ihr, warum war das Salomo so wichtig, das zu sagen, mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Ich habe im Neuen Testament die Antwort gefunden. Wisst ihr, wenn ich die Bibel lese, dann stelle ich immer eine Frage, und bitte mach das auch. Stell immer eine Frage, wenn du die Bibel liest, und dann geh dieser Frage nach. Ich habe im Matthäusevangelium etwas gefunden. Matthäusevangelium, Kapitel 15. Ich möchte zuerst die ersten zwei Verse lesen, damit wir überhaupt merken, um was es geht. In Matthäus 15, die Verse 1 und 2 heißt es, da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und jetzt habe ich mir eine Frage gestellt, wieder. Was heißt eigentlich, was waren die Überlieferungen der Alten? Sie haben ja gesagt, ihr müsst die Überlieferungen der Alten halten. Was waren die Überlieferungen der Alten? Ich habe hier eine ganz gescheite Bibel mit einer guten Erklärung. Und da heißt es hier, die Überlieferung der Alten ist eine Ansammlung außerbiblischer Gesetze, die nur mündlich überliefert waren und erst aus der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft stammten. Später, gegen Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus, wurden diese Gesetze in der sogenannten Mischna aufgeschrieben. Aber im mosaischen Gesetz, also in diesem Pentateuch, in diesem Dekalog, in diesen Weisungen Gottes, gab es kein einziges Gebot über das Händewaschen vor dem Essen, außer für die Priester, die sich vor dem Verzehr der heiligen Opfergaben waschen mussten. Diese Überlieferung ist kein mosaisches Gesetz. Und das hat nachher dann im Gespräch mit den Jüngern, weil da hat dann Petrus gefragt, erkläre uns das. Jesus aber sprach, seid denn auch ihr noch unverständig? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Und jetzt sagt er etwas unglaublich Wichtiges. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt woher? Aus dem Herzen. Aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Nicht die Hände nicht zu waschen, sondern das, was aus unserem Herzen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und dann erklärt Jesus das sehr, sehr deutlich. Er sagt nämlich, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Woher kommen sie? Aus dem Herzen heraus. Da ist die Brutstätte unserer negativen, unserer vergifteten Gedanken. Aus dem Herzen heraus kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und jetzt sagt Jesus, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Und da müssen wir aufpassen. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Aber jetzt haben wir die Antwort. Warum müssen wir unser Herz bewahren? Was aus diesem Herz heraus kommen diese Gedanken? Die werden da geboren. Ein unversöhnlicher Gedanke wird im Herzen geboren und kommt zu einer Tat. Dem will ich nie vergeben. Und ich habe mir wieder eine Frage gestellt, weil ich wollte verstehen, wie kann ich als Gotteskind meine Gedanken bewahren? Das war mir unglaublich wichtig. Ich wollte vom Wort Gottes eine Antwort. Wie ist das möglich? Und da möchte ich jetzt noch in ein neutestamentliches Wort hineinkommen. Und zwar schlagen wir mal miteinander ein ganz bekanntes Bibelwort auf von Paulus. Im Römerbrief von Paulus geschrieben, haben wir zwei fundamental wichtige Verse. Und es sind Verse, die wir verstehen müssen, sonst verstehen wir nicht, was Jesus meint. Wie können wir dann unser Herz bewahren? Die Antwort finden wir, oder eine Antwort finden wir im Römer Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, also die Schwestern sind inbegriffen, Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Gedanken, in eurem ganzen Wesen verändern. Eben durch was? Durch die Erneuerung eurer Gedanken. Auf dass ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ihr Lieben, darf ich heute sagen, dass es eventuell ein wenig länger geht, weil ich darf über diese Verse nicht hinaus. Ich muss euch versuchen zu erklären, weil diese Verse müssen wir verstehen. Weil hier ist ein Schlüssel zu unseren Gedanken. Zuerst einmal sagt hier Paulus, unser Leben soll ein Gott wohlgefälliges Opfer sein. Habt ihr euch einmal überlegt, was es hier heißt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst? Wisst ihr, im Griechischen heißt hier statt vernünftig, das sei euer logischer Gottesdienst, das sei euer normaler Gottesdienst. Was ist mein normaler Gottesdienst? Ob ich am Sonntag in die Predigt, in den Gottesdienst gehe? Ist das mein normaler Gottesdienst? Ist er dann am Sonntag fertig? Was ist dann von Montag bis Samstag? Unser Leben ist ein Gottesdienst. Unser Leben ist eine ganze Hingabe an Gott. Das ist Gottesdienst, ihr Lieben. Das ist nicht nur am Sonntag, sondern Gottesdienst heißt, mein ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Mein ganzes Leben will ich Gott immer wieder weihen. Und das sagt Paulus, das ist der logische, das ist der normale, das ist der vernünftige Gottesdienst. Und dann sagt er etwas konkret weiter. Er sagt, passt euch nicht diesem Weltlauf an. Nun, was bedeutet jetzt das? Passt euch nicht diesem Zeitalter an oder diesen Werten, was heute Mode ist. Diese total verkehrten Denkweisen, Denkmuster. Und hier müssen wir unglaublich aufpassen, dass wir nicht denken, wie die Welt denkt, sondern Paulus sagt, lasst euch verändern durch die Erneuerung eurer Gedanken. Wir können nicht mehr in unseren alten Denkstrukturen denken. Gott möchte unser Denken verändern. Und hier ist ein wunderschönes Wort, verändern, lasst euch verändern. Das bedeutet, wisst ihr, dieses Wort heißt, verändern? Im Griechischen ist das das Wort Metamorphose. Verstehen wir das Wort Metamorphose, wenn aus einer ganz hässlichen Raupe ein wunderschöner Schmetterling wird? Paulus sagt, wir können nicht mehr in unseren alten Denkmustern denken, wie wir gelernt haben, als wir noch nicht Christen waren. Unser ganzes Denken muss ganz neu werden, ganz verändert werden. Und diese Veränderung, dieses neue Denken und dieses Umwandeln kann nur geschehen, wenn wir uns intensiv mit Gottes Wort beschäftigen. Ich habe im IDEA einen Bericht gelesen von einer ganz jungen Frau. Es ist so eine Serie, wie junge Menschen mit den Medien umgehen oder junge Menschen Medien brauchen, um ihre Überzeugung als Christen weiterzugeben. Diese Frau, die hat mich unglaublich beeindruckt. Ich weiß nicht mehr, weißt du noch, wie alt die? Hä? Eine 9, also nicht mehr Moldos, ja, für mich ist sie noch jung, wenn ich mich anschaue. Ist sie noch jung? Und die hat gesagt, sie, wenn es ihre Zeit irgendwie möglich ist, liest sie jeden Tag 6 bis 9 Stunden die Bibel. Voll berufstätig. Wenn es ihr möglich ist. Ihr Wesen ist so stark verwurzelt mit der Bibel. Und dieses Wissen, das gibt sie den Menschen, den jungen Menschen weiter. Wie wichtig ist uns das Wort Gottes? Nur das Wort Gottes kann unsere Denkstruktur verändern. Wir müssen nämlich lernen, und das hat Charles Reichenbach immer wieder gesagt, wir müssen lernen, biblisch zu denken. Wir denken oft, wie die Welt denkt, aber Gott hat uns etwas anderes gegeben oder hat etwas anderes mit uns im Sinn. Unsere ganze Denkweise muss total verändert werden. Und erst dann sagt nachher Paulus, wenn das geschieht, erst dann können wir den Willen Gottes erkennen. Mit unserem neuen Denken. Denken, wie Gott denkt. Das ist das. Ihr Lieben, ich habe seit vielen, vielen Jahren, über 40 Jahre lese ich die Bibel. Und je mehr ich die Bibel lese, desto eine tiefere Leidenschaft und Freude bekomme ich vom Wort Gottes, weil das mich verändert. Weil ich merke, dass wenn ich mit dem Wort Gottes gefüllt bin, dann verändert das mein ganzes Denken. Ich denke anders. Ich denke biblisch. Und das hilft mir. Und ich habe in Eilat ziemlich eine ähnliche Predigt gehalten, aber schon ein wenig anders, gell? Es gibt ein jüdisches Sprichwort, das ist mir sehr gewichtig geworden. Ein jüdisches Sprichwort heißt, du kannst nicht verhindern, dass über deinem Haupt Vögel kreisen. Aber du kannst wohl verhindern, dass sie auf deinem Haupt Nester bauen. Verstehen wir den Sinn dieser Metapher? Das heißt, ich kann nicht verhindern, dass Gedanken kommen, aber ich kann verhindern, dass diese Gedanken mich einnehmen. Wisst ihr, viele Menschen haben keinen Filter mehr. Was bedeutet das? Viele Menschen können nicht mehr Gedanken filtern. Das heißt, ja, was heißt jetzt das für mich? Wenn ein Gedanke kommt, und die kommen manchmal ja ungebeten, gell? So schnell kommen auch negative Gedanken. Da muss ich augenblicklich aufpassen. Ich muss aufpassen, ist dieser Gedanke ein guter Gedanke, der es wert ist, darüber nachzudenken? Und wenn ich merke, dass dieser Gedanke nicht gut ist, dass dieser Gedanke in mir etwas Negatives auslöst, dann sage ich, stopp! Diese Gedanken will ich nicht. Der vergiftet mich, der macht mich unsicher, der entmutigt mich. Ich muss unglaublich aufpassen, was ich da in meine Gedanken hineinlasse. Ich brauche einen Filter, wo ich ganz klar sagen kann, das ist kein guter Gedanke. Diesen will ich nicht. Und ihr Lieben, dass ich weiß, das ist manchmal echt ätzend. Das ist mühsam. Immer wieder musst du aufpassen. Stopp. Ist dieser Gedanke ein göttlicher Gedanke oder nicht? Und je mehr ich mit der Bibel beschäftigt bin, desto mehr merke ich, was gute Gedanken ist. Und ich möchte nachher noch etwas sagen, dass die Bibel uns auch hier etwas belehrt. Jetzt noch zur zweitletzten Bibelstelle, aber ich muss die lesen, weil die ist so wichtig. Im 2. Korintherbrief, seid ihr noch voll da? Voll? Das müsst ihr. Ich frage immer mal gern wieder, seid ihr noch alle da? Also weiß ich, physisch natürlich schon, aber ich habe keine Ahnung, was da drin bei euch jetzt gerade im Moment abläuft. 2. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 3 bis 5. Hier sagt Paulus etwas unglaublich Wichtiges und er braucht ein Wort, das wir oft nicht verstehen. Aber die Korinther haben es verstanden, mal vom Wortsinn her. Er sagt Folgendes, 2. Korintherbrief, Kapitel 10, die Verse 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Also wir kämpfen nicht menschlich. Ja, wie sollen wir dann kämpfen? Die Antwort, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Dieses Wort Festung war für die Korinther eigentlich ganz klar, was das war. Ich habe hier das nachgelesen. Es gibt nämlich diese Korinth, ich muss das nachlesen, da ist es so klein geschrieben, ich brauche bald ein Vergrößerungsglas. Diese Metapher für Festung war für die Korinther ohne weiteres zu verstehen, da Korinth eine Festung hatte auf einer Erhebung südlich der Stadt, wo die meisten antiken Städte, also die Korinther haben gewusst, was ist eine Festung. Jetzt habe ich eine Frage. Was nützt das? Ich bin ja nicht in Korinth geboren. Was ist eine geistliche Festung? Ihr Lieben, in der Seelsorge erleben wir, dass Menschen geistliche Festungen haben, die so stark sind, dass sie fast nicht überwunden werden. Jetzt die Frage, was ist eine geistliche Festung? Ich möchte das jetzt lesen, ich habe das hier aufgeschrieben, weil das ist mir so wichtig, dass wir verstehen, wie gehen wir mit diesen Festungen, die so stark sind in unserem Herzen, wie gehen wir mit dem um? Nun noch einmal, was ist eine geistliche Festung? Eine geistliche Festung ist eine festgefahrene Gewohnheit im Denken und Verhalten. Versteht ihr? Eine festgefahrene Gewohnheit oder eine Prägung von meiner Jugendzeit oder wo auch immer, die negativ sind und uns von einem Leben in Freiheit abhalten. Denk- und Verhaltensweisen können sich in unserer Persönlichkeit so sehr verfangen oder festfahren, dass sie zu einem Bollwerk werden, die der Wahrheit aktiv widersteht. Ihr Lieben, ich habe innerhalb von kurzer Zeit haben wir mindestens 3 Seelsorgen gehabt von älteren Menschen, denen wir nicht helfen konnten. Die hatten mehr oder weniger fast eine Wahnvorstellung. Es waren alles gläubige Christen. Ich bin verdammt. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. So stark, eine solche Festung, da kannst du nichts machen. Da kannst du ihnen sagen, aber hör mal, Gottes Wort sagt doch ganz etwas anderes. Ja, dann gilt das nicht für mich, ich bin verloren. Du kannst, das sind festgefahrene Denkstrukturen, die sich angeeignet haben, im Laufe ihres Lebens. Prägungen, die Menschen geprägt hat. Weißt du, wenn ein junger Mensch immer und immer wieder zu sagen, zu hören bekommt, du kannst nichts und du bist nichts. Irgendwann glaubst du das, oder? Dass du nichts kannst und nichts bist. Und das kann in einem Leben zu einer ganz gewaltigen Festung werden. Und eine Festung, die wir immer in vielen, vielen gläubigen Menschen finden, ist die Festung des Minderwerts. Das ist eine unglaubliche Seuche. Die Festung des Minderwerts. Oh, ich bin doch nichts, ich kann doch nichts. Das ist eine Festung. Die andere Festung ist die Festung der religiösen Leistung. Ich muss Gott wohlgefallen, ich muss doch etwas noch machen, dass Gott mich noch lieber hat. Also muss ich arbeiten, muss ich schaffen, muss ich, weiß der Kuckuck, was machen. Viele Menschen leben in Festungen und kommen nicht heraus. Und Menschen, und Jesus hat ihnen den Schlüssel, der Schlüssel zur Freiheit. Und darum sagt dann Paulus, im 10. Vers über diese Festungen, weil Jesus ist gekommen, diese Festungen zu schleifen. Jesus ist gekommen, diese Festungen zu zerstören, diese Gedankenfestungen, die uns daran hindern, das Positive zu sehen. Ich bin nicht ein Norman Winston Peale, bitte verwechsel mich. Ich bin nicht über die Kraft positiven Denkens. Aber der Ansatz ist, ich bin immer das, was ich über mich denke. Wir müssen unglaublich aufpassen, dass wir hier nicht uns von negativen Gedanken gefangen nehmen. Und er sagt hier, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden, und jetzt kommt, jetzt müsst ihr das aufpassen, und wenn ihr alles vergesst von heute Abend, das dürft ihr nicht vergessen. Und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das bedeutet, ich will lernen, es gelingt mir noch nicht immer, aber ich will lernen jeden Morgen mein Gebet und ich lege meine Gedanken, meine Emotionen, meine Gefühle unter die Zucht und Herrschaft deines Heiligen Geistes und ich entschließe mich, biblisch zu denken. Ich entschließe mich, so zu denken, wie Gottes Wort mich gelehrt hat. Das ist für mich unglaublich wichtig. Und darum, geistliches Wachstum geschieht unter anderem gerade durch biblisches Denken, durch Gedankenhygiene. Und jetzt zum Schluss noch, ein Vers, der mir unglaublich viel geholfen hat, auch das noch besser zu verstehen. Wisst ihr, die Bibel ist so praktisch. Wir können das lesen und dann machen wir weiter wie vorher. Aber die Bibel nützt uns erst dann etwas, wenn wir sagen, Herr, mit deiner Hilfe, ich habe das jetzt erkannt und mit deiner Hilfe will ich jetzt diesen Bereich in meinem Leben verändern. Und das ist ein Entschluss, den muss ich fassen. Das macht nicht Gott für mich. Ich muss sagen, Herr, ich habe gemerkt, hier habe ich manchmal der Lüge mehr geglaubt als der Wahrheit. Und ich entscheide mich von diesem Tag an, der Wahrheit zu glauben. Und das Wort Gottes sagt uns, und die Wahrheit wird dich frei machen. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt komme ich zu diesem herrlichen zwei Verse noch im Philipperbrief, Philipper 4, Vers 7 und 8. Zuerst einmal kommt etwas, was wir gerne möchten. Wer möchte nicht gerne der Friede Gottes? Wer möchte den Frieden Gottes in ihrem Leben? Wer möchte Frieden Gottes in seinem Leben? Ja, also mehr oder weniger, denke ich mal, alle. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird, was wird der Friede Gottes? Eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes wird meine Gedanken mit deinen Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und wenn Christus in dir ist und du in Christus bist, dann hast du immer mehr diese göttlichen Gedanken. Und dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird dein Herz bewahren und wird deine Gedanken bewahren vor Gift. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Praktisches. Was sagt jetzt Paulus? Im Übrigen, Geschwister, alles, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was wohlwollend ist, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darüber denkt nach. Was rein ist, was liebenswert, was schön ist, das, was uns aufbaut, was uns Kraft gibt für den morgigen Tag, was uns im Glauben weiterbringt, darüber denkt nach. Und dann kommt diese wunderbare Verheißung und dann wird der Friede Gottes in euch sein. Egal, was du tust. Meine Frau muss jetzt auch noch wieder verschiedene Untersuchungen machen. Auch darum sind wir noch mehr in Winterthur. Und dann kommen manchmal Gedanken, ja, was kommt jetzt bei dieser Untersuchung raus, oder? Sie muss ein Ultraschall machen wegen dem Bauch, der immer wieder wehtut. Wir haben keine Ahnung. Aber wir haben gemerkt, wie oft das uns dann hier der Feind angreift. Ja, das kann ja etwas ganz, ganz Schlimmes sein. Dann bekommst du plötzlich Horrorszenarien vor dem. Und wir haben uns entschlossen, das lassen wir nicht zu. Wir wollen, dass der Friede Gottes, egal was da rauskommt, egal, aber etwas kann uns keine Diagnose, egal was auch immer. Wir sind vielleicht im Moment erschüttert, aber etwas, was uns nicht genommen werden kann, ist dieser wunderbare Friede Gottes. Und während der unsere Herzen berührt und erfüllt, können wir Dinge besser verstehen, können wir Dinge besser annehmen. Das ist mein Wunsch für mich. Ihr Lieben, wenn ich eine solche Predigt halte, dann sagt dann der himmlische Vater bald einmal so, Otto, jetzt kommt die Praxis. Ich muss immer aufpassen, was ich predige, weil dann kommt dann die Praxis. Aber ich lasse mich jetzt herausfordern. Wisst ihr, es ist wirklich wichtig, noch einmal, biblisch denken ist das größte Geheimnis eines Wachstums, eines geistlichen Wachstums im Glauben, das kann ich euch sagen. Auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich wünsche mir, dass du einige Dinge aus dem, was ich euch sagen durfte, dass ihr das mitnehmt und sagt, ja Herr, ich möchte lernen, biblisch zu denken. Gedankenhygiene beginnt schon am Morgen. Genau. Weißt du, das, was du da rein, dir reinziehst, oder? Das ist dann das, was dein Herz da dann erfüllt. Biblisch denken ist eine unglaublich wichtige Sache für uns, die wir Gottes Kinder sind. Amen. Vater im Himmel, wir staunen, wie praktisch du in deinem Wort uns diese Gedanken zeigst. Du zeigst uns unser Herz. Und Jeremia 17, da steht ja, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wie viele Emotionen und schlechte Gedanken kommen da aus unserem Herzen. Herr, ich danke dir, dass du uns hier in diesem Bereich hilfst. So oft lassen wir uns von negativen Gedanken beeinflussen, lassen uns vom Feind irritieren, lassen uns vom Feind Angst machen. Herr Jesus Christus, du hast uns dein göttliches Shalom, deinen Frieden zugesagt. Und dieser Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede möchte auch unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Danke für diese kostbare Abendstunde. Danke für dein Wort. Amen. Komm, wir stehen noch auf und bitten Gott um den Segen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Kommen wir gut heim. Gottes Segen und ein anderes Mal.